Willkommen bei Achtsam Ballern, dem Podcast für Energie, Fokus und Motivation. Ich bin Annemarie Trentschel, Psychotherapeutin, und gemeinsam mit ExpertInnen aus Longevity-Medizin und Unternehmertum schauen wir darauf, was uns echte Motivation, nachhaltige Leistungsfähigkeit und einen motivierten Drive gibt. Die häufigste Frage, die mir Unternehmer stellen, geht das noch oder ist das schon Burnout? Und naja, mal ehrlich, wer stellt sich die Frage nicht mindestens einmal im Leben? Und heute geht es um den typischen Verlauf eben dieser Stressfolgeerkrankungen. Wann Stress noch normal ist, also normaler akuter Stress, wann er chronisch wird und eben wann es zum Problem wird und wann zum Burnout. Und wie du erkennen kannst, wo du stehst auf dieser Skala. Als Traumatherapeutin nehme ich natürlich noch den Traumabegriff mit rein, beziehungsweise den der Prägung, weil er bei Stress und Nervensystem natürlich eine Rolle spielt. Insgesamt sehe ich in der Praxis die Frage, ob es schon Burnout ist oder noch okay ist, fast immer zu spät gestellt wird. Also man stellt sie ja nicht, wenn es noch einem halbwegs gut geht, sondern man stellt sie, wenn die Kompensation anfängt zu bröckeln. Dann sitzen die Leute hier bei mir und wollen ein Ja oder ein Nein, Burnout oder nicht Burnout, als gäbe es da einen Schalter. Also gestern noch gestresst, heute schon ausgebrannt. Und so funktioniert das natürlich nicht. Also was es gibt, ist einen Verlauf über Jahre mit Punkten, an denen eben etwas kippt. Biologisch ist es auch nachvollziehbar, messbar. Und ja, ich nehme dich einmal die komplette Skala entlang von der Kindheit über sozusagen die Prägung, über dann später akuten Stress, chronischen Stress, Erschöpfung bis zum Burnout und auch zur Erschöpfungsdepression. Egal, wo du gerade stehst, du wirst dich irgendwo wiederfinden. Ich will letztendlich, dass du nach der Folge weißt, an welchem Punkt du bist. Und damit es greifbar wird, erzähle ich das Ganze an einen Menschen, der heißt Max. Und Max ist ausgedacht irgendwo, aber auch irgendwie zusammengesetzt aus vielen echten Menschen, die bei mir gesessen haben. Und wenn du dich an mehreren Stellen wiedererkennst, dann ja, es ist letztendlich keine Überraschung, sondern es ist letztendlich ein Muster und wir sehen es immer häufig in ähnlicher Weise. Natürlich ist es sehr individuell und die Verläufe sind sehr individuell. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Es gibt natürlich kein Muster, keine Schablone, aber es gibt letztendlich Signale, die ähnlich verlaufen. Fangen wir mit Max an, der wächst in einer Unternehmerfamilie auf. Der Vater baut in den 90ern eine Firma auf. Es läuft, es ist anstrengend, zu Hause wird über Zahlen geredet, über Aufträge. Und es gibt natürlich auch für Max Anerkennung, aber eher gekoppelt an Ergebnisse. Für die 2 in Mathe, für den Sieg im Tennis. Und es ist auch gar nicht böse gemeint. Der Vater liebt natürlich seinen Sohn, er hat es aber selber nicht anders gelernt. Aber ein Kind zieht daraus eine sehr simple Schlussfolgerung: Ich bin okay, wenn ich liefere. Gar nicht unbedingt bewusst, sondern die Regel wird irgendwo unbewusst eingespeichert und nach ihr arbeitet dann das ganze System. Eine Lebensregel sozusagen. Und dann 6. Klasse. Max wird vielleicht noch zusätzlich gemobbt. Also auch nichts Dramatisches, aber er wird vielleicht ausgeschlossen, sitzt 2 Jahre lang alleine, keiner will neben ihm sitzen. Keine Gewalt, keine Katastrophe. Einfach 2 Jahre lang täglich das Gefühl, irgendwo nicht dazuzugehören. Wenn Max heute noch davon erzählt, dann sagt er sowas wie, ach naja, das war halt Schule. Und Menschen relativieren so etwas fast immer. Und in der Fachsprache heißt diese Art Erlebnis, die er erlebt hat, dann Small-T-Trauma. Also im Unterschied zum Big-T-Trauma, also Unfall, Gewalt, Lebensgefahr, heißt Small-T nicht unbedingt lebensbedrohlich, aber wiederholt, ungelöst und in einer Phase passierend, in der das Nervensystem noch kalibriert wird, in dem bestimmte Entwicklungsstufen noch gemeistert werden müssen und in dem eine Person, in dem Fall natürlich ein Kind, noch gar nicht die Ressourcen hat, das entsprechend einzusortieren und zu verarbeiten. Dieses Kalibrieren ist eben der Punkt. Also die HPA-Achse, das ist die Stressachse aus Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde, die am Ende das Cortisol auch ausschüttet, also unser Stresshormon, stellt sich in der Kindheit und in der Jugend auf die Umwelt ein, die sie vorfindet. Und ist die Umwelt sehr fordernd oder ist Zugehörigkeit unsicher, hängt Wert an Leistung, dann wird das System irgendwo empfindlicher. Also je häufiger wir gestresst werden und je intensiver, desto empfindlicher wird unsere, ich sage jetzt einfach mal HPA-Achse, also eine Stressachse. Es geht eben schneller hoch und kommt dann eben auch langsam wieder runter. Also wir passen uns ja an. Und es gibt auch eine ACE-Studie, die Adverse Childhood Experiences-Studie, und die hat das letztendlich auch dieses Dosis-Wirkungs-Beziehung gezeigt. Also je mehr belastende Kindheitserfahrungen wir haben, desto höher ist das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen noch Jahrzehnte später. Also auch körperliche Erkrankungen, Herz-Kreislauf, Autoimmunerkrankungen, aber auch Depression, Sucht, andere Folgen natürlich auch. Und bei 4 oder mehr von diesen ACEs, also Experiences, verändern sich die Risiken deutlich. Und es gibt auch andere, neuere Studien, zum Beispiel eine an Ärzten und Ärztinnen in Pflegepersonal, und die finden einen ähnlichen Dosiseffekt auch für Burnout im Erwachsenenalter. Also je mehr frühe Belastungen in der Kindheit, desto mehr Burnout später bei gleicher beruflicher Last. Übersetzt, die Schwelle, ab der ein System kippt, ist individuell und sie wird ganz, ganz früh mitbestimmt. Also vielleicht 2 Menschen, gleiche Firma, gleicher Druck, aber einer hat eine andere Toleranzgrenze als dann der andere. Das ist auch keine Frage von irgendwie Charakter oder Härte oder was auch immer, sondern von Prägung, von Kalibrierung des Nervensystems. Merkt ihr das? Weil für Max wird es 25 Jahre später erst relevant. Wir kommen dann später darauf zurück. Genau diese frühen Prägungen, diese früh angelegten Trigger sind der Grund, warum wir auch bei uns im Mental Longevity Club in Hamburg traumatherapeutisch arbeiten. Diese ganzen kleinen Stressträger, die feuern jahrzehntelang unbemerkt mit, laugen letztendlich dann auch das Nervensystem aus. Wir sagen ja auch, Trauma manifestiert sich im Körper und der Körper erinnert sich. Bei Stressfolgeerkrankungen geht es darum, tiefe, unverarbeitete Dinge noch zu lösen, damit sie nicht weiter Energie ziehen und uns noch zusätzlich natürlich im Alltag stressen. Also Max ist jetzt 20, Max ist nicht krank, im Gegenteil, er ist super leistungsfähig, er studiert, jobbt nebenbei, macht vielleicht auch 3 Nächte durch für eine Prüfung und ist am Wochenende letztendlich trotzdem wieder erholt. Und er hat Trigger, er hat Prägungen und er hat letztendlich diese 2 Jahre Mobbing, von der wir gesprochen haben, in seiner Biografie und er hat einen Selbstwert, der an Leistung hängt. Es ist alles vorhanden, aber sein Nervensystem ist halt nicht dysreguliert, sondern funktioniert noch. Und das ist die Unterscheidung, um die es geht. Also Prägung hat jeder, Trigger hat jeder. Das habe auch ich, das hast auch du. Und das allein macht kein System kaputt oder dysreguliert der Nervensystem. Und bei Max funktioniert eben jetzt noch dieser Wechsel. Also Sympathikus geht hoch, wenn er gefordert wird, wenn er Stress hat. Und sein Parasympathikus holt ihn danach aber wieder runter, also der Entspannungsnerv. Wer sich mit den beiden Systemen Sympathikus, Parasympathikus noch nicht so auskennt, dann gern mal googeln, weil letztendlich das ganze Nervensystem und das Verständnis darauf basiert. Wir haben hier auch natürlich andere Folgen, wo das erwähnt wird. Und letztendlich ist es wichtig zu verstehen, in diesem Stadium, wo wir akuten, normalen Stress haben, das ist auch gar nicht schlimm, deshalb Stress ist nicht das Problem, sondern es funktioniert eben noch, weil beide Systeme funktionieren und das System hin und her schalten kann zwischen Anspannung und Entspannung. Und das ist auch der Normalfall von Stress. Wenn Max einen wichtigen Termin hat, passiert letztendlich Folgendes. Innerhalb von Sekunden kommt natürlich Adrenalin, Noradrenalin, Herzfrequenz geht hoch, Aufmerksamkeit wird schmaler und schärfer und wenige Minuten später kommt dann auch das Cortisol dazu, mobilisiert Energie, Glukose ins Blut und ja, damit letztendlich auch Muskeln und Gehirn arbeiten können. Der entscheidende Teil kommt eben danach, es geht wieder runter. Also das Cortisol meldet dem Gehirn, dass genug ist, der Sympathikus übernimmt, die Herzfrequenz geht wieder runter, die Reparaturprozesse können sozusagen anfangen zu laufen, wir erholen. Und letztendlich Belastung plus Erholung ergibt Anpassung. Und genau wie du es letztendlich im Gym auch kennst, also der Reiz alleine, der macht dich ja nicht stärker, sondern Reiz plus Regeneration macht dich stärker. Und ohne den zweiten Teil ist Training letztendlich ja auch eher nur eine Zerstörung auf muskulärer Ebene und führt nicht zur Verbesserung. Und woran Max letztendlich erkennt, dass sein System noch okay ist, ist, nach einem harten Pitch zum Beispiel, fährt er innerhalb von Stunden runter. Er schläft ein, er schläft durch, ein freies Wochenende wirkt eben noch. Und am Sonntagabend zum Beispiel nach einem erholsamen Wochenende ist er wieder erholt. Oder nach einem Urlaub. Er wird auch nicht im Urlaub krank. Und das ist letztendlich akuter Stress bei vorhandener Regulationsfähigkeit. So würden wir das kategorisieren und würden das in den Messungen auch letztendlich so ein Stück weit sehen, dass zwar vielleicht akuter Stress da ist, aber die Regulationsfähigkeit ist vorhanden und der Körper kann wieder umschalten. Wir haben sozusagen die Begriffe Prägung, Trauma letztendlich als Grundlage gehabt. Wir waren beim akuten Stress. Es ist alles noch grob in Ordnung. Und jetzt sind wir weiter fortgeschritten und Max ist jetzt 27. Vielleicht jetzt 30, sagen wir mal. Die erste eigene Firma, Mitarbeiter, Verantwortung. Und er ist gut in dem, was er macht und spätestens jetzt greift aber die Regel noch stärker aus der Kindheit. Ich bin okay, wenn ich liefere. Und das ist der Motor. Leistung reguliert letztendlich seinen Selbstwert. Ein guter Abschluss beruhigt ihn vielleicht dann für maximal 3 Tage, aber dann braucht es den nächsten. Und letztendlich ist das auch dieser Mangeldrive, von dem ich auch in einer vorherigen Folge schon mal gesprochen habe. Könnt ihr gerne auch da nochmal nachsehen. Ein Antrieb, der nicht aus Klarheit kommt, sondern daraus, dass Stillstand sich gefährlich anfühlt. sein Leben geht jetzt in eine Richtung, höher, schneller, weiter. Und das, weil sein System, das über Leistung letztendlich sich reguliert, sich ja auch Umgebungen sucht, in denen es leisten kann. Also natürlich, wenn ich diesen Glaubenssatz in mir trage, werde ich tendenziell mich in Lebenssituationen wiederfinden, in der viel Leistung gefordert ist. Workaholism. Das heißt letztendlich ja nicht nur viel arbeiten. Also es gibt Menschen, die 50 Stunden die Woche arbeiten und ein intaktes Nervensystem haben, weil sie danach eben wieder abschalten können. Und Workaholism ist eben nicht viel arbeiten, weil das wäre erstmal nur viel arbeiten, sondern Workaholism ist nicht aufhören können, obwohl es schadet. Die Unruhe letztendlich, die entsteht, wenn wir Pause machen. Der Sonntagnachmittag, an dem du abschalten könntest, aber es geht irgendwie nicht. Es ist letztendlich eine Art Verhaltenssucht, die den inneren Zustand reguliert. Der relevante Unterschied ist nicht die Stundenzahl, sondern ob du danach wieder in die Regulation kommst oder ob sich Pause letztendlich unruhig, falsch, unsicher anfühlt, weil ich muss ja eigentlich leisten. Und das genau, also genau diese Regulation, die Regeneration, kommt bei Max jetzt nicht mehr vor. Aus akutem Stress wird jetzt chronischer Stress. Der Körper hört auf, zwischen Alarm und Ruhe zu wechseln und stellt sich auf Dauerbetrieb ein. Also erstmal gedacht ganz klug vom Körper. Gucken wir uns jetzt aber an, was da letztendlich damit passiert, dadurch, dass der Körper diesen Schalter umlegt. Erstmal merkst du es vielleicht an Kleinigkeiten. Schläft vielleicht gut ein, aber um 3 Uhr ist er wach und dann läuft das Karussell. To-dos, der Mitarbeiter, der nicht so gut liefert oder irgendeine E-Mail von gestern. Und morgens merkt er vielleicht auch sein Herz und der Nacken ist hart, Kiefer auch. Die Zahnärztin fragt, ob er nachts knirscht. Er wird reizbar und zwar nicht vielleicht im Büro, sondern wenn er dann nach Hause kommt. Und das System hält vielleicht bis Feierabend durch und fällt dann eben genau dort ab, wo es sich sicher fühlt. Und deshalb kriegt die Familie vielleicht dann zu Hause alles ab. Er braucht vielleicht auch inzwischen Werkzeuge zum Abschalten, weil Abschalten nicht mehr von sich aus funktioniert. Vielleicht sind es 2 Bier oder irgendeine Serie schauen. Und er wird öfter krank, vielleicht immer dann, wenn gerade Ruhe kommt. Also der berühmte Infekt am ersten Urlaubstag. Jetzt das Wichtigste an dieser Phase, und deswegen wird sie fast immer übersehen. Max ist hier voll leistungsfähig. Das sind seine vielleicht sogar besten Jahre in Zahlen gesehen. Und die Firma wächst. Und fragst du ihn, wie es ihm geht, sagt er wahrscheinlich, ja, stressig, aber gut. Und es stimmt sogar, aus seiner Sicht. Aber was macht sein Cortisol zum Beispiel dabei? Cortisol ist jetzt kein reines Stresshormon, es ist eher so ein Rhythmushormon. Also sein Job ist, dich morgens in den Tag zu bringen und abends wieder rauszulassen. Und nachts ist es eben am niedrigsten, also gegen 4 Uhr steigt es morgens. In den ersten 30 bis 50 Minuten nach dem Aufwachen kommt die Cortisol Awakening Response, also ein starker Anstieg. Und das ist sozusagen der Startknopf. Und danach fällt es über den Tag wieder ab. Es pusht dich in den Tag, dass du leistungsfähig bist. Und danach soll es wieder sich senken. Und dass sich das niedrige Abendcortisol ist letztendlich auch die Voraussetzung dafür, dass Melatonin gut arbeiten kann. Also wir auch dann in den Schlaf finden können. Bei Max liegt die Kurve jetzt insgesamt höher. Und vor allem fällt sie eben abends nicht mehr richtig ab. Und deswegen kennt ihr das Gefühl, das fast alle Unternehmer auch irgendwo kennen, phasenweise, müde und wach gleichzeitig zu sein. Und der Körper ist letztlich irgendwie am Ende, aber das System lässt noch nicht los, läuft noch. Und warum hat Max dann nach 2 Jahren noch keinen Burnout? Letztendlich, weil das System es noch super kompensiert. Und zwar richtig, richtig gut. Es verstellt die Sollwerte. Also Cortisol hoch, Blutdruck hoch, hält die Funktion über Jahre so aufrecht. Und das Fiese daran ist, wenn chronischer Stress sofort wehtun würde, würden die Menschen ja auch aufhören. Aber das tut letztendlich zuerst nicht weh. Der macht dich sogar manchmal noch produktiver. Und genau hier lohnt es sich eben schon zu messen. Deshalb bei uns im Mental Longevity Club sehen wir auch die 24-Stunden HRV uns an. Also wir messen mit den Kunden, die stressgeplagt sind und sehen letztendlich die Dysregulation lange bevor sie spürbar schon wird. Und das ist letztendlich auch genau der Punkt, wo wir ansetzen sollten. Das heißt, eine sehr präventive Messung, präventives Vorgehen. Aber das ist genau der Punkt, wo wir reingehen sollten. Nicht im Burnout, weil wir dann irgendwann den Point of No Return haben, wo wir viel, viel schwerer wieder zurückkommen. Und jetzt springen wir mal. Max ist 36, also 5-6 Jahre weiter. Und was sich verändert hat, ist die Qualität. Also vorher, ich bin gestresst und jetzt, ich komme nicht mehr hoch. Von unter Strom zu wenig Strom. Und er wacht jetzt vielleicht auf und der Startknopf ist aber weg. vielleicht auch nicht müde im Sinne von zu wenig Schlaf, sondern wie überfahren. Und interessanterweise wird es aber abends besser, vielleicht gegen 21 Uhr funktioniert es noch besser als morgens. Kann aber auch sein, dass der ganze Tag erschöpft ist. Und jetzt der Teil, den ich für wichtig halte, sein Cortisol ist jetzt eben nicht mehr zu hoch. Es ist eher vielleicht sogar zu niedrig. Und Max war vielleicht beim Arzt und er hat den Wert gemessen und der Arzt sagt, nicht erhöht, eher etwas erniedrigt, also kein Stress. Falsch, denn die Stressantwort dreht sich einfach um. Und das ist auch wichtig zu wissen, also vor allem die morgendliche Aufwachreaktion, die flacht ab, bei manchen ist die eben kaum noch messbar und das Gehirn wird empfindlich für Cortisol und drosselt die Achse früher. Die Nebenniere antwortet eben auch schwächer und die Steuerung selbst ermüdet, so kann man sich das vorstellen. Und die Nebenniere ist nicht irgendwie leer, also weil das manchmal so dargestellt wird, irgendwie Nebennierenschwäche. Es ist eher eine Regulationsänderung. Also das System hat entschieden, runterzuregeln. Der Motor ist also nicht kaputt. Der Drehzahlbegrenzer wurde eher runtergesetzt. Von jemandem, der findet, dass die Drehzahl eben seit Jahren zu hoch war. Und dieser jemand ist natürlich dein eigenes Gehirn, was da ja auch gar nicht so doof ist. Aber das hat Folgen im ganzen Körper, denn Cortisol bremst auch Entzündung. Und fällt diese Bremse weg, steigen natürlich dann wiederum Entzündungsmarker. Entzündung macht müde, Gliederschmerzen vielleicht, kognitiv langsam. Und deswegen fühlt sich diese Phase dann auch für viele an wie so ein Infekt, der nicht aufhört. Und Schlaf wird nicht mehr erholsam. Also du kannst auch 8 Stunden schlafen, aber ohne Parasympathikus, weil der ist an diesem Punkt schon sehr abgerockt, der funktioniert nicht mehr so gut. Wir schalten nicht mehr so gut in die Regeneration. Und ohne Parasympathikus wird eben auch 8 Stunden Schlaf nicht wirklich erholsam. Also kognitiv wird es auch sichtbar. Natürlich insgesamt, aber auch Schlafmangel kommt danach dazu. Vielleicht sucht Max jetzt Wörter, die er irgendwie eigentlich immer drauf hatte, aber er liest vielleicht auch eine Mail 3-mal. Also die Konzentration wird niedriger. Libido fällt natürlich weg, weil Fortpflanzung physiologisch, logischerweise, das Erste ist, was ein System abschaltet, wenn es ums Überleben geht. Und so ist unser Nervensystem ja noch kalibriert. Wenn der Tiger kommt, schaltet es letztendlich die in dem Moment unwichtigen Vorgänge ab. Fortpflanzung, Verdauung sind dann natürlich die ersten Dinge, die wegfallen. Weshalb wir natürlich auch im Verlauf Themen mit der Verdauung bekommen. Und jetzt das Zeichen, auf das ich auch sehr stark achte in der Praxis, Belastungsintoleranz. Max geht vielleicht ins Gym, weil er weiß, dass Sport irgendwo gut ist und danach geht es ihm aber nicht besser, sondern schlechter. Oder auch letztendlich Leistung im kognitiven Bereich führt nicht mehr dazu, dass danach vielleicht irgendwo auch so ein positives Gefühl da ist, was geschafft zu haben, sondern es laugt komplett aus. Also die Anpassungslogik ist gekippt. Belastung führt eben nicht mehr zur Anpassung, sondern zu Verlust. Und wer das eben nicht weiß, der macht jetzt eben genau das Falsche. Mehr Disziplin, härteres Training, kälteres Wasser und gräbt sich letztendlich tiefer rein, weil das System immer mehr ausgelaugt wird, die Batterie immer weniger wird. Weil was soll sie wieder aufladen? Und eben noch einen Warnhinweis zum Thema Cortisolmessung. Wenn du in dieser Phase, in dieser Übergangsphase von zu viel zu niedrig Cortisol ein Tagesprofil machst, solltest du übrigens eher ein Tagesprofil machen, als den Morgenwert zu messen, weil wir wollen die Kurve sehen. Und dieses Tagesprofil, wenn du das genau in dieser Übergangsphase machst, dann kannst du vielleicht einen völlig normalen Befund bekommen, weil dein System eben gerade von noch zu hoch zu nach zu niedrig wechselt. Und aussagekräftig ist die Regulationsfähigkeit eher selbst und die misst man besser über die Herzratenvariabilität. Gibt bei uns die 24-Stunden-HRV, habe ich ja schon drüber gesprochen. Und letztendlich haben Studien auch gezeigt, dass Menschen mit einem Erschöpfungssyndrom eine deutlich reduzierte vagal vermittelte HRV haben. Und über 24 Stunden gemessen sieht man dann eben auch, ob der Parasympathikus überhaupt noch da ist, ob der nachts kommt, ob er in Pausen überhaupt kommt, ob er noch anwesend ist, ob du überhaupt noch regenerieren kannst. Und somit können wir eben besser den Unterschied sehen, wo sind wir noch im akuten Stress, wo sind wir im chronischen Stress und wo beginnt Burnout. Natürlich gibt es da jetzt keinen Punkt, wo es jetzt beginnt, aber wir können eben sehen, hey, wo ungefähr auf der Skala befinden wir uns denn? Und kurz noch zu den Überlebensmodi, weil Max ja jetzt darin lebt. Neben Kampf und Flucht, also dem lauten Sympathikus, also dem, wenn der Tiger kommt, gibt es auch noch den Shutdown, also die Notbremse, wenn Kampf und Flucht nicht mehr funktionieren. Ist dann eher diese Immobilisierung, Taubheit, das Gefühl, hinter Glas zu sitzen und so ein Freeze-Zustand. Und das verwechseln wir dann häufig mit klassischer Depression, beziehungsweise hat das natürlich eine große Überschneidung. Max ist nun in einer Mischung, also vielleicht morgens eher im Shutdown und abends eher im Sympathikus, Fight or Flight. Und viele sagen, ich bin vielleicht einfach unmotiviert geworden. Und viele versuchen das auch mit Disziplin zu reparieren. Aber Disziplin ist ja irgendwo genau das, was sie dahin gebracht hat. Also jetzt ist er da, der Burnout. Jetzt ist nicht nur der Parasympathikus schwach, sondern auch der Sympathikus, der Leistungsnerv sozusagen. Also die Leistungsfähigkeit bricht ein. Und das ist eben das Kennzeichen, ein Kennzeichen, wo wir sehen, okay, jetzt sind wir nicht mehr im Stress, sondern sind wir wirklich im Burnout. Die Person ist nicht mehr leistungsfähig. Die tankt nicht mehr auf und bei Aktivierung verliert sie noch mehr Energie. Und das ist eine Abwärtsspirale. Und genau jetzt kommt dieser Begriff Point of No Return rein, weil in dem Moment, wo dieses Werkzeug, deine Batterie aufzuladen, gar nicht mehr funktioniert, dein Ladekabel kaputt ist, wie willst du aufladen? Dann kann ich noch sagen, hey, mach doch mal 2 Wochen Urlaub. In diesen 2 Wochen wirst du nicht so schnell aufladen. Was wir häufig auch sehen, ist ein gewisser Zynismus. Also diagnostisch gesehen auch ein interessanter Teil. Menschen reden anders über vielleicht ihre Kunden, über andere Mitmenschen. Und andere sagen, vielleicht du bist irgendwie kalt geworden oder gleichgültig. Und das ist letztendlich auch eine Schutzfunktion. Also wenn Empathie zu teuer wird, schaltet das System sie ab. Empathie kostet Energie und die ist gerade einfach nicht da. Das heißt, wenn ein Unternehmer bei mir sitzt und über seine Leute redet, wie ja, über Werkzeuge und sehr gleichgültig, dann ist es letztendlich auch ein Alarmsignal. Wir haben gesagt, die Cortisolkurve ist jetzt flach, die Aufwachreaktion nicht mehr so gut da, die HRV ist niedrig und im Burnout liefert der Sympathikus einfach auch nicht mehr. Das heißt, nicht mehr hochfahren, aber auch nicht mehr runterkommen. Und deswegen ist Burnout kategorial etwas anderes als alles, was wir davor hatten. In der Stressphase konnte er noch ballern, auch vielleicht ungesund, aber im Burnout nicht mehr. Und die Leistungsfähigkeit, die ja aber eigentlich sein ganzer Selbstwert war, ist nun weg. Und wir alle können uns vorstellen, was das psychologisch bedeutet. Also das System, mit dem er sein Leben lang reguliert hat, fällt aus. Und er hat keinen Plan B. Er hat ja auch nie einen gebraucht. Aber jetzt ist er an einem Punkt, wo Selbstwert auf keiner Stütze mehr steht. Und dass das natürlich dem gesamten Prozess nicht förderlich ist, können wir uns vorstellen. Und wichtig auch zu wissen, ziemlich am Ende von, also es gibt verschiedene Stadien des Burnouts, also ne, von erstmal so Zwang, sich beweisen zu wollen, über das Vernachlässigen von Bedürfnisse bis hin zu innerer Leere und Depression, letztendlich ganz am Ende der Zusammenbruch, ist es wichtig zu verstehen, dass ganz am Ende eben auch eine Depression oder eine Erschöpfungsdepression steht. Und hier wird es diagnostisch natürlich sehr anspruchsvoll, aber wichtig. Die Erschöpfungsdepression unterscheide ich gern von einer klassischen normalen Depression. Also die Erschöpfungsdepression hat ja einen klareren Auslöser, nämlich die chronische Überlastung über Jahre. Also ein dysreguliertes Nervensystem. Der Burnout selbst letztendlich auch. Und bei einer klassischen melancholischen Depression ist es ein bisschen anders. Die Kernsymptome überschneiden sich zu einem großen Teil, aber die Ursache ist eine andere. Und biologisch sehen wir auch da verschiedene Prozesse, die im Körper angehen. Und genau deshalb ist es wichtig, weil die Konsequenz sich unterscheidet. Also Erschöpfung braucht Entlastung und Regulationsaufbau. Und eine klassische Depression braucht unter Umständen genau das Gegenteil. Aktivierung, Struktur, ne? Also mehr tun, wirklich dranbleiben, weiterarbeiten gehen, wenn möglich, um die Struktur zu halten. Gegebenenfalls eben auch medikamentöse Behandlung. Und wenn du das verwechselst, machst du es schlimmer. Also schickst du einen erschöpften Menschen ins harte Training, dann verstärkst du die Dysregulation. Aber schickst du zum Beispiel einen depressiven Menschen in die Ruhe, dann könnte er weiter versinken. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man sich früh genug irgendwo hinwendet und eben eine gute Diagnostik macht. Und wie machen wir das bei uns im Mental Longevity Club in Hamburg? Also der erste Schritt ist bei uns immer eine 24-Stunden-HRV-Messung. Also das ist auch dann eine medizinische Messung, nicht irgendwie mit der Apple Watch oder so. Das ist nur bedingt sinnvoll. Und du führst letztendlich da auch ein Aktivitätsprotokoll. Wann hast du gearbeitet, wann geschlafen? Dann sehen wir eben, okay, wo stehen wir dann gerade? Ist Parasympathikus noch anwesend? Ist die Performance noch da? Machen natürlich auch eine Erhebung, also Anamnese, Verlauf. Vielleicht bringst du Cortisolwerte mit, was auch immer. Also hast da schon eine Differentialdiagnostik auch gemacht und auch somatische Marker, die mit angeschaut. Und wir schauen eben, okay, wo befinden wir uns? Eher Bereich Burnout, Nervensystem, Dysregulation, akuter Stress, Depression. Und eine Beobachtung aus der Praxis, wer zu mir kommt, weil er Burnout vermutet, ist fast, also eigentlich fast immer schon viel weiter, als er denkt. Die Vermutung entsteht eben erst, wenn die Kompensation zusammenbricht. Ich hatte Kunden Mitte 30, bei denen kaum noch parasympathische Aktivität messbar war. Und das ist total erschreckend, aber das passiert nicht innerhalb der letzten 3-4 Jahre. Und es gibt einen Punkt, an dem du eben sehr schwer zurückkommst. Deshalb ist es eben super wichtig, sich zeitnah Hilfe zu holen, früher zu messen und nicht erst dann, wenn es weh tut. Und aus der Messung und der ganzen Diagnostik leiten wir dann eben Indikationen ab. Also nicht jeder braucht Therapie, manche brauchen eher eine Art Coaching, Struktur und andere brauchen therapeutische Arbeit, weil es eben auch tiefer liegt. Und da kommt natürlich Max jetzt auch zurück ins Spiel. Ich benutze dafür immer gerne so das Bild von einem Druckkessel. Also meine Oma hatte immer so eine Art Schnellkochtopf, der sah aus wie eine Kuh. Und kommt der auf die Platte, also das Wasser kocht und oben zischt dann so ein Ventil. Und du kannst natürlich am Ventil arbeiten. Atemübungen, Pausen, Sport, Urlaub. Also was kannst du tun, um letztendlich den Druck rauszulassen? Und das ist auch alles richtig und das machen die meisten Coaches. Arbeit am Symptom. Aber wenn es von unten immer wieder hochkocht, ist irgendwann die interessante Frage, warum kocht es eigentlich immer wieder hoch? Und kann ich es nicht da ausstellen, wo es herkommt? Und bei Max kocht es, weil da noch was liegt. Die Regel aus der Kindheit, die 2 Jahre, in denen er vielleicht nicht dazugehört hat, das ist im Nervensystem abgespeichert. Jeden Tag als Grundanspannung mitfeuernd. Und deswegen ist bei ihm jede Präsentation ein bisschen mehr als eine Präsentation. Und jedes Feedback ein bisschen mehr als das. Und es geht durch keine Atemübung weg, logischerweise. Und genau dafür ist die Traumatherapie eben auch da, von der ich am Anfang sprach. Also tiefe Methoden, EMDR, EERT, Arbeit mit dem inneren Kind. Die inneren Alarme rausnehmen, die dein System jeden Tag mitfeuert, ohne dass du es merkst. Also das ist Nervensystemregulation auf Ursachenebene. Das ist was ganz anderes als eine Atemübung. Warum wir nicht nur reden sollten, sondern auch den Körper adressieren sollten. Und vor allem in meinem Bereich, also Unternehmer sind fast immer extrem kopflastig. Und sie haben vielleicht alle Bücher gelesen, die hatten schon vielleicht mehrere Coaches, die können dir ihre Muster in 3 Sätzen erklären, aber das ändert nichts. Weil Stress nicht im Verstehen sitzt. Sitzt nicht im Kopf, der sitzt im Körper, im Zwerchfell, das vielleicht seit Jahren nicht mehr voll durchatmet, im Kiefer, in den Atemmustern, die entstehen, weil jemand sehr wachsam ist. Und deshalb arbeiten wir eben auch körperbasiert zum Gespräch dazu. Also körperpsychotherapeutisch-somatische Verfahren. Na, das ist alles super wichtig. Ich bin auch ein Breathwork-Fan. Da kommen wir ein Stück besser an der kognitiven Kontrolle vorbei. Und deswegen bricht es bei manchen in 40 Minuten somatischer Arbeit mehr durch als in 10 Sessions reden. Und das ist auch nichts irgendwie Esoterisches, sondern es ist einfach erklärbare Physiologie. Aber natürlich wichtig zu sagen, auch solche Methoden wie Breathwork sind kein Ersatz für Therapie. Kann vor allem bei traumatischer Vorbelastung auch nach hinten losgehen. Also es gehört alles in fachkundige Hände, vielleicht auch bestenfalls an einen Ort. Und ja, fassen wir zusammen. Also wir haben gesagt, akuter Stress ist gesund, dein System geht hoch, kommt runter. Wochenende funktioniert aber im Sinne von, wir regenerieren. Chronischer Stress. Cortisol liegt höher, fällt abends nicht mehr richtig ab. Du bist müde, wach gleichzeitig. Voll leistungsfähig, deshalb merkst du es nicht. Erschöpfung, es kippt, die HPA-Achse wird runterreguliert, die Aufwachreaktion flacht ab, die Belastbarkeit sinkt. Und das ist der Punkt, an dem mehr Disziplin dir nichts mehr bringt. Und Burnouts sind wir letztendlich in der klassischen Erschöpfung plus dem Zynismus, also der Gleichgültigkeit plus Leistungseinbruch, niedrige HRV, am Ende eben auch die Erschöpfungsdepression. Du solltest dich eben bei diesen ganzen Dingen eben auch nicht auf deine Selbstinterpretation verlassen, denn die Selbstwahrnehmung ist ja genau das, was schon länger nicht mehr so gut funktioniert. Und deshalb machen wir bei uns im Mental Longevity Club in Hamburg auch Burnout- und Stressdiagnostik, also die Messung, die Befundung, die Einordnung, daraus eben die Frage, was du brauchst. Holistisch gesehen, weil es ist halt super wichtig bei Stress, bei Prägungen, bei diesen ganzen tiefen Arbeiten. Das heißt, wenn du in Hamburg bist oder sowieso mal vorbeikommst, schreib doch einfach und wir können auch einfach die Stressmessung bei uns vor Ort machen. Ehrlich gesagt, finde ich, das sollten auch Hausärzte letztendlich anbieten, aber wir alle wissen, dass Prävention jetzt nicht so unsere Stärke hier ist. Deshalb ist es wichtig, dass man sich da letztendlich auch selber drum kümmert, dass man gerade bei Stress früher handelt, bevor es wehtut. Zum Schluss der Satz vielleicht, um den es letztendlich auch die ganze Folge ging. Achtsam ballern heißt ja nicht unbedingt weniger ballern, sondern es heißt zu wissen, A, aus welchem Zustand heraus und B, wann du in die Regeneration gehen solltest und ob die noch funktioniert. Also achtsam ballern heißt letztendlich auch, okay, let's go, wir ballern, wir sind leistungsfähig, aber wir müssen uns eben auch darum kümmern, dass wir auf der anderen Seite eben noch regenerieren und vor allem eben in den Jahren, in denen alles noch gut aussieht, handeln. Wenn du jetzt auf der Suche nach einer Diagnostik bist oder dir nicht sicher bist, ist es vielleicht was, was für dich wichtig wäre, dann findest du mein Profil natürlich, mein LinkedIn-Profil verlinkt in den Shownotes, aber du findest uns auch bei Dr. Lipp und natürlich über die klassische Google-Suche. Wir freuen uns, wenn du mal im Mental Longevity Club vorbeischaust. Es ist letztendlich uns super wichtig, dass Leute den Weg zu uns tendenziell früher finden als zu spät. Dann sehen wir uns vielleicht vor Ort oder lass mir gerne eine Nachricht da, wenn du dir noch unsicher bist.